Ja, der letzte Punkt, geglaubte Wahrheit. Sie werden das ja schon gemerkt haben, in der Soziologie, vor allem in den theoretischen Konstruktionen, spielt die Auseinandersetzung mit Religionen eine ganz herausragende Rolle. Max Webers große Werke, die Hauptwerke, handeln sowieso überwiegend von Religionen. Von Marx stammt die Aussage, ich zitiere, die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Das ist ja nun sehr viel, die Voraussetzung aller Kritik. Durkheims Normsoziologie, Sie erinnern sich, die sollte ja im Zeitalter des Verfalls des Glaubens in die Funktionsstelle von Religion treten, als Moralwissenschaft. Religion ist die Seele der Gesellschaft, das hatte ich Ihnen unter Norm schon zitiert. Habermas hat das dann ja übersetzt und hat gesagt, es geht um die Versprachlichung des Sakralen in der kommunikativen Kompetenz. Ja, und den Teufel bei Foucault haben Sie auch schon gesehen. Und die Liste ließe sich endlos verlängern, was nun nicht heißt, dass Soziologen und Soziologinnen unbedingt fromme Menschen sind. Wohl aber, dass sie sich mit Phänomenen des Glaubens auseinandersetzen. Und zwar müssen sie sich professionell damit auseinandersetzen, weil sich menschliches Handeln in weiten Bereichen an Informationen und Bildern orientiert, von Werten geleitet wird, die, ja, wie soll man sagen, die wie eine Religion für wahr gehalten werden, die geglaubt werden. Also etwa das, was im Parsonschen Agilschema das Latency System ist, was einfach geglaubt wird, was für wahr gehalten wird. Denn, meine Damen und Herren, wollten Sie Ihr tägliches Leben nach den Standards logischer und experimenteller Wissensprüfung führen, Sie würden überhaupt nicht vom Fleck kommen. Sie würden untergehen. Ein amerikanischer Soziologe, Thomas, hat das auf eine berühmte Formel gebracht, die heißt, was immer Menschen glauben, ist für sie die relevante Wahrheit und Wirklichkeit, weil sie daran glauben. Nicht wahr? Was immer Menschen glauben, ist für sie die relevante Wahrheit und Wirklichkeit, weil sie daran glauben. Und deshalb haben wir in der Soziologie auch immer eine gewisse Distanz zur Gesellschaft. Nicht? Wir akzeptieren das. Menschen glauben das. Sie glauben das. Andererseits sind wir natürlich auch Teil der Gesellschaft. Wir sind auch mit dabei. Das ist unsere Lage, so eine Zwischenlage. Ja, geglaubte Wahrheiten nun sind in der Gegenwart, das wissen Sie, die kirchlich bestimmten alteuropäischen Glaubensformationen im Zerfall. Die Kenntnis von Glaubenslehren nimmt von Jahr zu Jahr ab. Selbst in Quizsendungen bei 10 Geboten, manche kommen höchstens auf 3. Pastoren und Priester klagen über wachsende Ungläubigkeit. Ja, wir Soziologinnen und Soziologen, wir können uns da eigentlich nicht so beschweren jetzt unbedingt. Wir vermuten eher, Gläubigkeit wächst an, aber sie ist nicht mehr in den alten repräsentativen Formen von Kirchen greifbar. Und wenn man in Überzeugungen von modernen Zeitgenossen recherchiert, und das machen wir ja auch oft, dann findet man ja ein Mischmasch geradezu von Versatzstücken verschiedenster Glaubenslehren zu existenziellen Fragen werden Bibelsprüche mehr oder weniger korrekt zitiert, aber oft ist den Personen völlig unbekannt, dass sie da die Bibel zitieren. Oder sie glauben an etwas und sie wissen gar nicht, dass sie damit uralte dogmatische Lehrsätze eigentlich rekapitulieren. Und meistens halten das moderne Individuen den Glauben für ihre einmalige, ganz persönliche, individuelle Erfindung und sind auch ungeheuer stolz auf ihren zusammengebastelten Glauben. Nirgendwo wird das Rad so oft neu erfunden wie gerade bei Phänomenen des Glaubens, der geglaubten Wahrheit. Die traditionellen Glaubenslehren und ihre heiligen Texte haben auch nach dem lebensweltlichen Verfall immer noch für uns einen großen analytischen Vorteil für uns. Diese klassischen heiligen Texte, Glaubenslehren, was sind das? Das sind kohärent gemachte Architekturen von Themen. Das sind narrative Modelle, Erzählungen, in die die Vielfalt von Glaubensfragen und Glaubensmaterien eingegangen sind. Das ist der Vorteil dieser klassischen Glaubenslehren. Und so unermesslich dieses Feld des Glaubens, was einer glaubt und der glaubt das und der glaubt wieder etwas anderes, so unermesslich das auf den ersten Blick scheint, die Bestände, wenn man sie mal durchsieht, sind durchaus beschränkt. Es gibt da gar nicht so viel. Um es kurz zu erzählen, aus dem Teppich der Naturreligionen mit ihren magisch-animistischen Weltauffassungen, von denen ich eben ja auch gesprochen habe, der Reziprozität des Dialogs mit der Natur und den Naturgeistern, aus diesen Weltauffassungen erheben sich zusammen mit den ersten Städten Glaubenssysteme, dann mit definierten Göttern, einem Obergott, einem Gottkönig, einem Mythos, das heißt einer Erzählung, in der alles Wesentliche Spirituelle zusammengefasst wird. Und zwar relativ gleichzeitig in China, in Mesopotamien, in Ägypten, in Israel und in Griechenland. Und da tauchen dann auch in einer weiteren Welle konkrete Personen auf als Religionsstifter. Die haben einen Namen, Buddha, Zarathustra, die israelischen Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Konfuzius, ein vorbildlicher Beamter, dessen Weisheiten aufgeschrieben wurden, genauso aufgeschrieben wie die Visionen der Propheten und die Lehren Buddhas. Diese Zeit nennt man, wenn Sie das notieren, mit einem Terminus Achsenzeit, die Achsenzeit. Im Moment läuft eine ganz hochspannende Debatte in der Soziologie über die Bedeutung dieser Achsenzeit für die Entwicklung menschlicher Gesellschaften. Die sogenannte Achsenzeitdebatte, wenn Sie da recherchieren, kommen Sie auf die relevanten Texte. Ja, das religiöse Wissen wird in dieser Zeit verschriftlicht, ein ganz entscheidender Schritt, mediengeschichtlich wichtiger Schritt. Es wird verschriftlicht, kanonisiert, es gibt jetzt so etwas wie heilige Texte. Heilige Texte. Das ist eine ganz wichtige Figur, der heilige Text. Warum ist das so wichtig? Heilige Texte sind nämlich begrenzt. Es sind begrenzt. Alle heiligen Texte, die die Menschheit hervorgebracht hat, bekommen Sie problemlos in Ihrem Zimmer als auf einem schmalen Bücherregal unter. Die Textmenge passt auch dicker auf eine CD-ROM, da können Sie noch tausend andere Sachen draufhängen. Die meisten versuchen nach der Kanonisierung solcher heiligen Texte noch irgendein Schriftstück im Nachgang zu einem heiligen Text zu erklären, sind alle gescheitert. Und außerdem die Produktion neuer heiliger Texte stockt seit langem. Mohammed war einer der letzten erfolgreichen Religionsstifter. Aber wenn Sie die kanonischen Texte des Islam, den Koran lesen und es mal von der Dogmatik her auffassen, von den Lehren, dann steht da gar nicht mal so viel mehr drin als in der Tora und in den Evangelien. Und seinem Selbstverständnis nach war der Islam auch lange Zeit überhaupt keine neue Religion. Er wollte auch keine neue Religion sein, sondern wollte eine Bekräftigung des Glaubens an den Gott Abrahams sein, eine Intensivierung des Glaubens an den Gott, zu dem Jesus die Menschen beten gelehrt hat, und das Ganze mit einer soziopolitischen Vervollkommnung des Monotheismus. Die islamische Lehre ist sehr stark soziozentriert, nicht individualistisch, sondern soziozentriert, eine soziopolitische Vervollkommnung des Monotheismus. Ja, der jüdische Talmud ist vielleicht noch am längsten weitergeschrieben worden. Es ist auch die größte Textmenge. Aber beim Talmud handelt es sich der Struktur nach um einen Kranz von Kommentaren, Pilpul genannt, um eine heilige Aussage herum. Vielleicht gehen Sie einfach mal in die theologische Fakultät und gucken mal in der Bibliothek, lassen Sie sich mal so ein Talmudbuch raussuchen und sehen sich das an. Sie haben da auch vom Druck, das ist sehr spannend, in der Mitte ein Wort aus der Tora und dann drumherum kreisartig bis an die Ränder die Kommentare um die heilige Aussage herum. Ja, sakrales Wissen und Verschriftlichung, das bildet einen Zusammenhang, überhaupt die ältesten Texte, die wir kennen, sind eben heilige Texte. Man könnte auch sagen, mit der Schrift, mit der Entstehung der Schrift ist eine Markierung möglich geworden, die bedeutungsvolles Wissen von weniger bedeutungsvollem Wissen, weniger wichtigem abhebt. In dieser Differenz von heiligen Texten und darauf bezogenen Kommentaren wiederholt sich diese Struktur. Wobei man vielleicht auch nochmal sagen muss, dass die Schrift selbst vermutlich gar nicht mal als Kommunikationsmittel eingeführt worden ist. Wer hätte eigentlich lesen können? Logisches Problem. Wahrscheinlich ist das, wie die frühgeschichtlichen Forscher vermuten, eine Art mnenotechnische Praktik, das heißt eine Art optische Erinnerungsstütze beim Auswendiglernen gewesen zuerst. Die mythischen Erzählungen von Göttern und Helden, die waren sowieso zunächst auswendig zu lernen. Und wir sollten uns auch nicht täuschen, so randvoll unsere Bibliotheken auch werden, so viel auf die neuen Datenträger auch raufpassen werden, das Wissen und seine Übermittlung bleibt trotz der Evolution technischer Medien in wesentlichen Hinsichten an die Mündlichkeit gebunden. Wie Sie zum Beispiel an der Wichtigkeit des freundschaftlichen oder vertrauenswürdigen Literaturtipps erkennen können. Tipps, in welchen Verzeichnissen irgendwas zu finden ist. Mündlichkeit, das ist sozusagen im Windschatten der ganzen Mediendebatte, aber wenn Sie mal alltäglich sich überprüfen, dann werden Sie feststellen, die Wissenszirkulation bleibt an die Mündlichkeit gebunden. Ja, wie finde ich das richtige Wissen? Dazu braucht man Tipps, mündliche Tipps. Einfacher wird das Problem, das richtige Wissen zu finden, wenn Sie aus dem Ozean der Buchstaben heraus sich Ihre heiligen Schriften selbst konstruieren. Und das machen Fächer ja auch. Wir heben ja auch Schriften hervor, die Schriften des heiligen Max Weber, die Schriften des Propheten Marx, St. Habermas, St. Luhmann, nicht? Hervorgehobene Schriften. Da ist ein Strukturmuster. Eine Schrift markiert immer eine Differenzierung von Bedeutsamkeit. Was aufgeschrieben ist, ist bedeutsamer als gesagt worden ist. Und innerhalb des Aufgeschriebenen gibt es noch einmal wieder etwas Bedeutsames, nämlich diese besonderen Texte. Worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, die heiligen Schriften, um die sich die großen Weltreligionen gebildet haben, sie sind begrenzt. Das ist, Begrenzung ist eine soziale Strategie. Aber das Muster, in dem endlosen Flickenteppich verschriftlichen Wissens Hierarchien zu etablieren, das wiederholt sich auch in Bereichen, die mit Religion auf den ersten Blick überhaupt nichts zu tun haben. Hierarchie, Hieros, kommt aus dem Griechischen, wird mit heilig übersetzt. Hierarchie ist ganz schlicht zu Deutsch Priesterherrschaft. Ja, zur Schrift, das wird Sie nun im Studium nicht loslassen, da müssen Sie schreiben, sollten Sie lesen, nämlich von Philem Flusser, das Buch mit dem Titel, oder seine kleine Broschüre eher, Die Schrift hat Schreiben Zukunft. Also für alle, die lesen und schreiben, ist das eine Pflichtlektüre aus dem einfachen Grunde, damit sie wissen, was sie tun. Viele wissen noch gar nicht, was sie tun, wenn sie das machen, lesen und schreiben. Also heilige Texte soll man lesen, klar, und dabei erhebt sich für alle Gesellschaften, die solche Texte haben, eine dramatische Frage, nämlich die dramatische Frage, wie soll man diejenigen, die die Texte richtig verstanden haben, von denjenigen unterscheiden, die die Texte falsch verstanden haben? Das ist eine Dauerfrage, die bis ins erste Semester beim Prüfen von Kommentaren zu den Ihnen ausgesuchten Büchern immer weiterläuft. Wie soll man das machen? Wie soll man die unterscheiden? Und Gesellschaften sind in dieser Frage sehr erfinderisch gewesen, und das müssen wir uns genauer anschauen, denn das ist ja auch ein Grundproblem der Universität. Eben, wie unterscheidet man diejenigen, die die Texte richtig verstanden haben, von denjenigen, die die Texte falsch verstanden haben? Und die Unterscheidung muss ja gemacht werden, damit Wahrheit als ein soziales Medium funktioniert. Ich will jetzt nur sozusagen die großen Lösungen, die großen Schneisen durchgehen, die für ganze Kulturen wichtig geworden sind, sehr grob verkürzt, wie das in Einführungsveranstaltungen gemacht wird. Wie soll man unterscheiden zwischen denen, die das richtig verstanden haben und denen, die das falsch verstanden haben? Sei es den Koran, sei es die Bibel, sei es noch einen heiligen Text oder sei es Foucault oder Habermas. Es gibt die Lösung, dass man sagt, der Mensch muss viel wissen. Denn wenn er viel weiß, dann wird er auch die Texte richtig verstehen, die in der Hierarchie ganz oben stehen. Und um herauszubekommen, wie viel er weiß, muss man ihn viel prüfen. Und man muss ihn von vielen prüfen. Und man muss vor allem auch die Prüfer prüfen. Und man muss die Prüfer der Prüfer prüfen. Es ist ja logisch irgendwo. Und das komplexeste System von Prüfungen, was in der menschlichen Geschichte hervorgebracht worden ist, das finden Sie im China der Mandarine. Im China der Mandarine. Die Glaubwürdigkeit von Aussagen hing ab von der Frage, wie viele Prüfungen haben Sie bei wem bestanden? Und wie oft wurde Ihr Prüfer geprüft? Was? Nur 27 Mal? Ich bin 43 Mal geprüft worden. Chinesische Lösung. Sie ist irgendwie, wie soll man sagen, sie ist ja sehr weise, auch wenn man sie mit anderen Lösungen des Problems, desselben Problems der Unterscheidung zwischen verständigen und unverständigen Rezipienten heiliger Botschaften vergleicht. Übrigens war Max Weber, das können Sie sich vielleicht denken, ein Anhänger der chinesischen Lösung. Es gibt aber auch andere Lösungen, die andere Kulturen ausprobiert haben. Man kann zum Beispiel auf die Idee kommen, die heiligen Männer legen das Wissen um die göttlichen Wahrheiten am wahrsten aus, die besonders beliebt sind, die besonders interessant sind, die Aufsehen erregen, Aufmerksamkeit schaffen können und dadurch Menschen dazu bewegen, viele Spenden, viele Almosen, viele Zuwendungen materieller Art an die heiligen Männer abzugeben. Das ist ein Beweis ihrer Wirksamkeit. Beweis, dass es sich wirklich um wahres Wissen handelt dabei. Das ist eine Lösung, grosso modo gesagt, die sich stark im alten Indien durchgesetzt hat. Wir nennen das mal kurz die indische Lösung. Aus europäischer Sicht ist das so schwer zu akzeptieren, die Würde dieser Lösung, wobei ich gar nicht mal weiß, ob das jetzt für uns spricht oder gegen uns spricht. Darüber kann man sich auch lange auseinandersetzen. Es gibt dann drittens natürlich auch eine Lösung, die sich schlicht auf den Standpunkt sagt, im Prinzip brauchen heilige Texte keine Interpretation. Heilige Texte brauchen keine Interpretation, denn bei der Auslegung der heiligen Schriften besteht ja die Gefahr, sie zu verfälschen. Deshalb Vorsicht, Zurückhaltung, zurücknehmen, nicht auslegen. Viel wichtiger ist es, dem Glauben Kraft zu geben, dass er sich verbreitet. Das ist eine Lösung, die Sie häufiger im Islam finden, wo der Kommentar, der Streit um die richtige Auslegung des Korans und der Scharia, das heißt eben immer auch die Anpassung von Interpretationen an eine sich verändernde Welt, strukturell reduziert ist. Auch die Übersetzbarkeit des Korans selber ist ja ein Problem, weil der Koran in arabischer Sprache vom Himmel gekommen ist. Eigentlich darf er gar nicht übersetzt werden, im strengen Sinne. Es gibt relativ gesehen, natürlich immer relativ zu anderen Religionen im islamischen Bereich, wenig Schriftsteller, wenig intellektuelle Freigeister, dafür sehr viel Einbettung des Glaubens in juristische Strukturen, Rechtsberatung würden wir heute sagen, und vor allem aktivistische Kraftentfaltung in Militär und Verwaltung. Es gibt noch mehr Lösungen. Zum Beispiel jetzt viertens die jüdische Lösung für das Problem, unser Problem, wie unterscheidet man diejenigen, die die heiligen Texte richtig verstanden haben und die sie falsch verstanden haben? Wie unterscheidet man die? Die jüdische Lösung ist sehr spannungsreich, denn die Religionsstifter, das sind hier Propheten, die zornig und laut oder klagend verkünden, was ihnen Gott im Traum, auch außerhalb des Traums, vielleicht in brennenden Dornenbüschen oder ähnliches, mit seiner Stimme gesagt hat. Und diese Prophezeiungen der Propheten sind verschriftlich Und sie bedürfen eben der Auslegung gerade und des Vergleichs. Warum? Weil es so viele Propheten gibt. Und der eine sagt dies und der andere sagt jenes. In der jüdischen Tradition wurde das für Europa maßgebliche Verfahren des Textvergleichs, der Textinterpretation, der Exegese, der Hermeneutik zur Unterscheidung von richtigen und falschen Auslegungen heiliger Worte und Sätze ausgebildet. Und besonders spannungsreich ist diese jüdische Lösung auch deshalb, weil für ein Ende des Auftauchens von neuen Propheten es nur sehr schwache Vorkehrungen gibt. Und viele Propheten sagen das auch noch. Es kommen nach mir noch andere. Und das Schlimmste ist, es kommen nach mir wahre und falsche Propheten. Auch zum Beispiel Jesus Christus, der von sich behauptet, er sei nicht einfach nur ein Prophet, wie die anderen auch, sondern er sei genau der von den Propheten vorhergesagte Messias, eigentlich der Gottgesandte, mehr noch der tatsächliche Sohn Gottes. Sie merken, das wird kompliziert, von daher ist das jüdische Schrifttum am weitesten kommentiert und nochmal kommentiert und nochmal kommentiert. Ja, das Christentum hat, was die Techniken der Diskriminierung wahrer und falscher Lektüre der Heiligen Schriften eigentlich nichts viel Neues zum Judentum hinzugefunden, zuerfunden. Was jetzt in soziologischer Sicht im Christentum gesteigert wurde und war, das ist die Organisation des Glaubens, die Organisation, die Institutionalisierung der Religion. Die jüdische Religion ist ja überwiegend eine häusliche, eine Familienreligion, eine Privatreligion. Die meisten kultischen Akte finden in der Familie statt und ab und zu dann auch mal in der Synagoge. Im Christentum wurde dann dieser Synagoge die Kirche gegenübergestellt, die Versammlung der Gläubigen, sie bekam einen Rechtsstatus. Der Vorsteher der Gemeinde wurde ein von der Organisation legitimierter und geweihter Priester. Die Organisation wurde gestuft, mehrstöckig, Priester, Bischöfe, Papst. Man entschied in einem eigenen juristischen Verfahren darüber, was nun wahrer Glaube ist und was Irrlehre ist. Ja, auf Europa konzentriert kann man sagen, Orthodoxie und Häresie, wie die Fachbegriffe heißen, diese beiden bilden in der europäischen Religionsgeschichte ein höchst wirksames Muster einerseits der Sicherung des Glaubens, Orthodoxie, andererseits wiederum der Unterminierung des wahren Glaubens, Häresie. Und wie Sie wissen, wurden lange Zeit die Heretiker von den Orthodoxen verfolgt, verbrannt, die Bücher wurden verbrannt, die Menschen wurden verbrannt. Aber, meine Damen und Herren, Häresien entstanden immer wieder neu. Und aus den Häresien des Mittelalters entstand die Glaubensspaltung, die europäische Glaubensspaltung, mit der Differenz von Konfessionen, Protestanten, Katholiken, ein Hauptmotor der neuzeitlichen Kriege. Diese Kriege können aber nur beendet werden durch die Institutionalisierung der Glaubensfreiheit und die Herabsetzung religiösen Wissens zu einer Privatangelegenheit. Private Glaubensfreiheit, ein wesentlicher Schritt der Modernisierung, wie wir sagen, ist der Kern dessen, was wir heute als verfassungsmäßig garantierte Meinungsfreiheit kennen. Das heißt, jeder kann die heiligen oder unheiligen Texte auslegen, wie er will. Jeder kann die Stimmen der Götter hören, an die er glaubt oder die er glaubt zu vernehmen oder dem Propheten folgen, die er toll findet. Oder er kann auch den ganzen Religionskram beiseite schieben und sich als agnostisch bekennen oder bekennender Atheist werden oder einfach gar nichts sagen, die Aussage verweigern. Sie müssen das noch nicht mal angeben, Religionszugehörigkeit. Der Staat verlangt nur, dass Sie sich an die Gesetze halten, an die juristischen Normen. Also, meine Damen und Herren, Sie können glauben, was Sie wollen. In diesem Prozess, in dem in Europa religiöser Glaube ja zunächst fast monopolartig von der Orthodoxie bestimmt ist, dann in den Glaubensspaltungen konfessionalisiert wird, in verschiedenen gegeneinander abgegrenzten Konfessionen und dann schließlich im demokratischen Rechtsstaat privatisiert und pluralisiert worden ist, In diesem Prozess haben nun, und das interessiert uns ja ganz besonders, in diesem Prozess standen die Einrichtungen, die zur Vermehrung und zur Verbesserung des Wissens eingerichtet wurden, nämlich Universitäten und Akademien, sie standen in diesem Prozess immer in wechselnden Frontstellungen. Und das ist eine hochspannende, lange Geschichte, über die man sich informieren sollte, wenn man wissen will, wo man hier eigentlich ist an der Universität. Ich will das nur grob anreißen, einige Konstellationen der Stellung der Universitäten in diesen wandelnden Prozessen geglaubter Wahrheit Ihnen vorführen. In den mittelalterlichen Universitäten, und die Universitäten stammen aus dem Mittelalter, Bologna ist übrigens die älteste europäische Universität, deren Namen man nun so missbraucht hat. In diesen mittelalterlichen Universitäten ging es um die Frage, wie groß der Spielraum der Auslegungsvarianten, der exegetischen Varianten und der Spielraum der Konformität des Wissens mit dem Glauben ist. Darum ging es. Wie groß ist der Spielraum? Und der Spielraum war schon ganz schön enorm, das muss man sagen im Mittelalter. Das wird schärfer im konfessionellen Zeitalter, seit der Reformation Luthers, Münzers und Calvins. Da wird die Religion nochmal formiert, gepresst, nochmal distinguierter, dogmatische Unklarheiten beseitigt. Da geht es dann, was die Stellung der Universität angeht, um einen mühsamen, zähen Kampf der Freiheit des Denkens gegen die Behauptungen der konfessionellen Kirchen. Eine schwierige Auseinandersetzung, die im Großen und Ganzen mit dem Sieg der Aufklärung endet. Der Glaube wird zu einem spirituellen Geheimnis. In diesem postrevolutionären demokratischen Rechtsstaat entsteht aber nunmehr etwas ganz Neues. Nicht mehr diese alte Linie Wissen gegen kirchliche Glaubenslehre, gegen Orthodoxie, sondern es entsteht eine neue Linie, die man nennen könnte Wissen gegen Heterodoxie. Das heißt, das Wissen gegen die sich nun selbst ermächtigende Meinungsbeliebigkeit, gegen die sogenannte öffentliche Meinung, Wissen gegen öffentliche Meinung. Und in dieser Frontstellung entstehen gegen die Institutionen der Bildung, das heißt Schule und Universität, entstehen nun Konkurrenzinstitutionen der Meinungspublikation, deren Wissensanteile ohne jede Prüfung dem Spiel von Meinung und Gegenmeinung ausgesetzt sind. Zunächst Printmedien, die Presse, dann Rundfunk, Fernsehen und Internet. Das ist eine neue Frontstellung, in der wir bis heute und auf absehbare Zeit leben. Und in dieser Frontstellung passiert nun etwas Eigenartiges. Die alten kirchlichen Orthodoxien, sie schmelzen teils ab. Teils regenerieren sich auch die Glaubensbestände in der heterodoxen Konkurrenz. Der Papst wird wieder mal cool, das ist ja auch da, kommt auch wieder, Regenerationsprozesse haben wir. Das Wissen aber, insbesondere in der Institution der Wissenschaft, übernimmt gleichsam in diesem Prozess die Position einer orthodoxen Monopolstellung als Hüterin wahren Wissens, wie es nicht einmal die katholische Kirche im Mittelalter innehatte. Anders gesagt, je unsicherer wissenschaftsintern bei uns hier in diesen Räumen die Wahrheitskriterien werden, diese bohrenden Zweifel, ist das wissenschaftlich, was ich mache überhaupt? Was ist überhaupt Wissenschaft? Was ist das? Je mehr diese wissenschaftsinternen Wahrheitskriterien unsicherer werden, umso mehr wird die Wissenschaft von außen, wie man so sagt, von der Gesellschaft her, als eine Art letztinstanzlicher Oberpriesterin angebetet. Das ist eine eigenartige Entwicklung. Ironischerweise erscheint die Wissenschaft am Ende dieser europäischen Religionsentwicklung als der letztverbliebene wahre Glaube, demgegenüber die alten Religionen nur etwas fürs Gemüt, für die Innerlichkeit oder für kultische Ästhetik beisteuern können. Wir haben es also wenn man das mal ganz grob zusammenfasst, mit drei Etappen zu tun. Wissen und Wissenschaft, wie steht es? In einer ersten Etappe der europäischen Entwicklung steht Wissen gegen die Orthodoxie der Kirche. Der Prozess gegen Galilei, die Verbrennung von Naturwissenschaftlern, die Vertreibung der Forscher, das ist die erste Phase. Dann haben wir einen Prozess, da steht Wissen gegen die Heterodoxie der Medien, gegen die Heterodoxie der öffentlichen Meinung, gegen die Vielstimmigkeit der öffentlichen Meinung. Ein neues Phänomen. Und schließlich haben wir ein drittes Moment. Wissenschaft selbst wird plötzlich neue Orthodoxie für die letztinstanzliche Wahrheit. Die letztinstanzliche Wahrheit. Ja, also Klimawandel, ist das jetzt wahr oder nicht? Ja, da fragen wir nicht mehr die Kirche, da fragen wir auch nicht mehr die Meinungen der Presse, wie die das finden, sondern da muss die Wissenschaft ran. Und dann sind die aber auch nicht so sicher und dann kann es sein, dass irgendein Institut sich mal verrechnet mit den Zahlen, wie jetzt kürzlich vor dem Kopenhagener Gipfel und sie vielleicht noch was Gutes tun wollten und die Statistiken dann auch ein bisschen gedreht und ja, wie Sie das ja vielleicht auch mal mit Ihren Hausarbeiten machen oder so. Wissenschaft ist ein schwieriges Geschäft. Drei Etappen europäischer Wissenschaftsgeschichte. Ja, meine Damen und Herren, damit bin ich eigentlich jetzt mit den sozialen Medien am Ende. Ja, mit dem Wahrheit sowieso am Ende, aber auch mit den vier sozialen Medien, denen ich am Ende. Nicht wahr? Geld, Macht, Sympathie und Wahrheit. Ich mache da keine Zusammenfassung mehr, sondern vielleicht schauen Sie sich das Quartett einfach nochmal an und wir gucken noch ein bisschen zurück. Ich habe die Medien nacheinander behandelt, aber mir ist es ja, wie Sie gemerkt haben, nie gelungen, sie so richtig strikt gegeneinander zu isolieren. Also ich musste zum Beispiel beim Geld, beim Wertemessen über das Gefühl des Unschätzbaren sprechen. Sie erinnern sich an die vertrocknete Rose. Die gehört natürlich zur Sympathie. Konnte man nicht so trennen. Beim Medium Macht musste ich über das Wissen sprechen. Etwa das Wissen um die Konstruktion der idealen Schulbank oder das Wissen der Wahrscheinlichkeitsrechnung der Versicherung. Man kann das weiter ausführen und Sie werden rasch merken, dass wir wie in einer Art schwebenden Konstruktion jedes Medium in Anteilen in jedem Medium wiederfinden. Wer will, kann ja sich übungsweise auch nochmal den Klausurtext vornehmen und die Aufgabe bearbeiten, wo welche Medien denn in dem Text versteckt sind und in welche Reihenfolge das zu bringen ist und wie die Überlappungen aussehen. Ja, meine Damen und Herren, das sage ich jetzt einfach nur zum Schluss von soziale Medien. Ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich muss auch etwas kürzen in diesem Semester. Ich habe mir einfach zu viel vorgenommen. Das geht auch mir manchmal so. Es kommt nämlich der letzte Teil Soziologie. Ich wollte eigentlich eine ganze Menge machen im Teil Soziologie. Ich wollte etwas machen zur Geschichte der Soziologie. Zum Phänomen der Entdeckung der Gesellschaft, damit fange ich an, ein bisschen vielleicht über die drei Quellen der Soziologie. Ich wollte das über politische Räume machen, das werde ich wahrscheinlich nicht machen, denn ich möchte gerne auf jeden Fall gegen Ende des Semesters auch noch was sagen zum Berufsbild der Soziologen, zur Profession, zu dem, was wir wissen über den Arbeitsmarkt für Soziologen, über die Felder, in denen Soziologen arbeiten können. Ja, aber vielleicht fange ich ein bisschen mit der Geschichte an. Mediziner, Philosophen gibt es bei den Griechen, klar. Soziologen gibt es da nicht. Soziologen fehlen auch im Mittelalter und man muss sich überhaupt wundern, dass die Menschheit so lange ohne unser Wissen überlebt hat. Soziologie taucht nämlich, und das ist ein ganz entscheidendes Datum, taucht im 19. Jahrhundert auf. Soziologie ist eine Wissenschaft des 19. Jahrhundert. Und das ist mit einem Prozess verbunden, den nenne ich die Entdeckung der Gesellschaft. Das meint jetzt nicht, dass unsere ferneren Vorfahren nicht gewusst haben, dass sie in Gesellschaft lebten. Das war ihnen schon bekannt. Aber es war selbstverständlich. Es war selbstverständlich, wie Aristoteles gesagt hat, der Mensch ist ein Zoon Politikon, ein Tier, ja, natürlich, ein Tier, aber ein solches Tier, das sich zu einer politisch-gesellschaftlichen Lebensform erheben kann, das sich seine Gesetze selber geben kann. Das ist ganz selbstverständlich. Die Entdeckung der Gesellschaft meint einen Vorgang, in dem sozusagen die alte Selbstverständlichkeit, dass Menschen einander brauchen, wenn sie in Gesellschaft zusammenleben, dass sie sich auch die Arbeit teilen müssen, etc., dass sie miteinander auskommen müssen, diese alte Gesellschaftlichkeit, indem sie problematisch wird, brüchig wird. Anders gesagt, Soziologen haben die Gesellschaft nicht aus einem heiteren Himmel entdeckt, sondern unter einem düsteren Himmel den Aufruhr ihrer Zeit erfahren und sich das Ganze versucht, als ein soziales Problem zurechtzulegen. 19. Jahrhundert. Die Entdeckung der Gesellschaft in einer Zeit, wo die sozialen Bindungen zerreißen, wo Gesellschaft ganz unsozial erscheint, das muss man in den Blick nehmen, weil es nämlich so anders ist als heute. Nicht? Heute kann man sagen, geht das Wort Gesellschaft ja ungeheuer flott von den Lippen und die Dramatik, mit der unsere Vorfahren die Gesellschaft als Grund für ihre Probleme entdeckt haben, die Dramatik ist verschwunden, weil seit dem 19. Jahrhundert, auch seit der Etablierung der Soziologie, ein beachtliches Wissen über Gesellschaft entstanden ist. Wir sind heute in der Lage, viele gesellschaftliche Probleme, die den Menschen des 19. Jahrhunderts zutiefst unheimlich und unverständlich waren, zu erklären, verständlich zu machen. Mehr noch, insbesondere seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, ist soziologisches Wissen oder Stücke davon weit verbreitet in der Gesellschaft. Also jeder Jurist weiß heute, dass die Veränderung von Rechts- und Unrechtsbewusstsein was mit der Gesellschaft zu tun hat. Auch wissen die Literaturwissenschaftler, dass literarische Werke nicht einem Genie des Poeten allein entspringen, das vielleicht auch, sondern dass sie natürlich in soziale Kontexte etc. etc. eingebunden sind. Auch Historiker wissen das natürlich, dass die Geschichte nicht von Feldherren alleine gemacht wird, wie man noch früher geglaubt hat, sondern dass es da um Gesellschaft geht. Und jedes fortgeschrittene Schulkind kann das ja schon in der Oberstufe sagen, dass vieles, was es an unangenehmen Dingen erlebt hat, eben mit der Gesellschaft zu tun hat. Und auch der tummeste Skinhead, der kann auch soziale Schädigungen auspacken, wenn er wegen Körperverletzung vor Gericht steht. Anders gesagt, soziologisches Wissen und überhaupt, das Denken in sozialen Beziehungen ist heute weit verstreut. Es gehört zur alltäglichen Selbstverständlichkeit ebenso wie zu den Routinen von vielen Professuren. Manches Wissen findet bei Parteien und Regierungen Einlass in die Praxis. Andere Vorschläge, die wir machen, werden als zu weitgehend oder gar umstürzlerisch abgewiesen. Aber auch das hat für uns gar nichts Rätselhaftes mehr. Die Soziologin, die mit ihren Ratschlägen abgewiesen wird, wird keine Probleme haben, sich das aus der sozialen Struktur der politischen Herrschaftsverhältnisse zu erklären. Das ist kein Geheimnis mehr. Sie wird auch nach sozialen Gruppen Ausschau halten, die Interesse an ihren Vorschlägen haben. Und dabei kann sie sich auf soziologisches Wissen beziehen. Was ich sagen will, gesellschaftliche Probleme erscheinen heute mehr als je zuvor im Horizont von Lösungen, und die Vereitelung von Lösungen kann auch hinreichend mit Mitteln der Soziologie erklärt werden. Das ist kein Paradies auf Erden, das ist nochmal ein anderes Problem, aber wichtig ist zu sagen, soziologische Theorien sind und Wissensbestände sind eigentlich unentbehrliche Teile unseres gegenwärtigen Weltbilds geworden. Und das ist anders gewesen im 19. Jahrhundert, wo die alte Selbstverständlichkeit von Gesellschaft, dass Menschen einander brauchen, um existieren zu können, wo diese gemeinschaftliche, das was Tönnies Gemeinschaft genannt hat, wo das infolge der sozialen Verwerfung des 19. Jahrhunderts durcheinander gerät. Denn im 19. Jahrhundert entstehen Entwicklungen, sodass man sagen kann, diese alte Selbstverständlichkeit ist eigentlich einem vierfachen Angriff zum Opfer gefallen. Und da will ich Ihnen einfach nur vier Stimmen aus dem 19. Jahrhundert vorlesen, um das deutlich zu machen. Einen pro Angriffslinie. Der erste Angriff auf diese simple Vorstellung, dass Menschen einander brauchen, läuft unter dem Titel Freiheit. Da schreibt einer, Name ist jetzt nicht so wichtig, was ist unsere Zeit? Antwort, sie ist revolutionär. Solange der menschliche Geist nicht seiner Freiheit und ungebundenen Selbstentwicklung überlassen ist, solange könnten wir auch nicht sagen, er habe ein Dasein, das seiner würdig wäre. Das ist der erste Angriff. Dann gibt es eine zweite Angriffslinie, die läuft unter dem Titel Geld. Da schreibt einer, auch ein Anonymous von 1834, der sagt, die Revolution war aus, als die Vernünftigen bemerkten, dass die Idee von Freiheit und Gleichheit ein bloßer Zauber wäre, der nur scheinbar über die Wirklichkeit gesiegt und der sich in der Tat niemals verwirklichen ließ. Das materielle Wohlsein, die Bequemlichkeit, wozu denn auch eine gesicherte Zukunft gehört, denn Sorgen stören ebenfalls das materielle Wohlsein, dies ist der eigentliche Zeitgeist, dies ist die allgemeine Idee, die uns begeisternd erlebt. Vermögen, Reichtum, Nutzen und Erwerb, Geld, das gilt über alles. Und jetzt kommt eine Bemerkung, woran man merkt, dass er hier eine Veränderung spürt. Der sagt, es, also das Geld, nicht, ist zwar wohl immer geschätzt worden, allein doch nur als Repräsentant der Dinge. Jetzt gilt aber der Repräsentant mehr als das Repräsentierte und die Sachen und Dinge sind bloße Repräsentanten des Geldes geworden. Also Freiheit, Geld und das dritte Thema, die dritte Angriffslinie, da schreibt einer die Dampfmaschine, sagt er, und die Spinnmaschine haben jedoch mit ihren Folgeerscheinungen, den zahllosen mechanischen Erfindungen, so viel Unheil über die Gesellschaft gebracht, dass dieses nun weitaus den Segen überwiegt, den sie gebracht haben. Die allgemeine Ausbreitung der Fabriken über das ganze Land erzeugt einen neuen Charakter in seinen Bewohnern. Der Unternehmer betrachtet die Beschäftigten bloß als Instrumente für seinen Gewinn, während die Arbeiter einen grob gewalttätigen Charakter annehmen, erwerben. Ja, und die vierte Linie, Freiheit, Geld, Maschine, unter dem Titel Kunst, schreibt einer, Charles Baudelaire, den Namen haben Sie vielleicht schon mal gehört, unter dem Titel Kunst, eine Angriffslinie, da sagt er, wo aber, ich bitte euch, ist die Garantie des Fortschritts für morgen? Ich will hier nicht näher auf die Frage eingehen, ob der unendliche Fortschritt, indem er die Menschen durch die neuen Genüsse, die er ihr verschafft, entsprechend verzärtelt, am Ende nicht ihre ausgeklügelste und grausamste Marter wäre. Ob er nicht mit jedem Schritt unausgesetzt das bereits erreichte Verneinen, eine Art unaufhörlich erneuerter Selbstmord wäre und ob er, unentrinnbar umschlossen von dem Feuerkreis der göttlichen Logik, nicht jenem Skorpion gleicht, der sich selbst mit seinem furchtbaren Stachel durchbohrt, diesem ewigen Desideratum, das seine ewig währende Verzweiflung ausmacht. Im Bereich der Dichtung und der Künste hat, wer etwas Neues offenbart, nur selten Vorläufer. Der Künstler hängt nur von sich selbst ab. Er verspricht den kommenden Jahrhunderten nur seine eigenen Werke. Er bürgt nur für sich selbst. Er stirbt ohne Nachkommen. Er war sein König, sein Priester und sein Gott. Das sind einfach vier Stimmen aus dem 19. Jahrhundert, die sich mühelos zu einem Riesenchor erweitern ließen. Das heißt, von verschiedenen Perspektiven aus taucht jetzt wirklich Gesellschaft als ein Problem auf. Die Idee der Freiheit, der, wie es heißt, ungebundenen Selbstentwicklung, bedroht soziale Bindungen. Das Geld löst soziale Bindungen auf. Der Repräsentant gilt plötzlich mehr als das Repräsentierte. Maschinen führen zu verelenden und gewalttätigen Arbeitern. Die Arbeiter werden instrumentalisiert. Die Künstler definieren sich als absolut autonom. also Gesellschaft, so wie man das lange kannte, dass Menschen einander brauchen, dass sie ihr Handeln in eine Ordnung bringen müssen, das zerbricht im 19. Jahrhundert. Gegen Gesellschaft wird Freiheit und Eigennutz, Autonomie gefordert. Das heißt, Gesellschaft, und das ist das Unheimliche im 19. Jahrhundert, ist eigentlich so etwas wie eine Art Nichtgesellschaft. Es ist so etwas wie die Auflösung der Gesellschaft. Eben wie ein Skorpion, der sich selbst mit seinem furchtbaren Stachel durchbohrt. Paradoxe Selbstwahrnehmung. Die Menschen sagen, es gibt gesellschaftliche Kräfte, die die Gesellschaft bedrohen. Was soll das überhaupt sein? In diesem problematisch werden von Gesellschaft, da ist die Geburtsstunde unseres Faches Soziologie angesiedelt. Und damit mache ich nächstes Mal weiter. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.